dem, was so aus dem Brief zu entnehmen ist. Äußerlich war mit der nicht so besonders viel los. Die Gemeinde war klein. Sie war im Wortsinn armselig. Da waren keine reichen Leute. Ein bedrängter Haufen von Christen. Geschmäht äußerlich, muss man so sagen, ganz klar, was Gemeindeaufbau, Gemeindewachstum angeht, erfolglos. Vielleicht haben sich die anderen 6 Gemeinden für diese kleine Gemeinde geschämt. Wenn man so drüber gesprochen hat, wo gibt es Gemeinden, hat man die anderen aufgezählt, Ephesus und Pergamon. Und dann hat man gesagt, naja, und dann gibt es da auch in Smyrna noch so ein paar Christen. Vielleicht, wie gesagt, haben sich die anderen für sie geschämt. Aber wichtig ist, nicht der auferstandene Herr. Jesus selbst hat sich für diese Gemeinde nicht geschämt, sondern wir hören Schreibern den Engel der Gemeinde in Smyrna, der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst. Eigentlich bist du aber reich. Ich weiß auch, wie sehr du von Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet, und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Wir weichen ausnahmsweise von der üblichen Gliederung bei den Sendschreiben ab. Thema arm und doch reich, 4 Punkte. Die Gemeinde in Smyrna, sie war bedrängt von Feinden, sie war vom Tod bedroht. Sie war dabei aber geborgen in Jesus und sie lebte in Gott. Der erste Punkt, bedrängt von Feinden. Ich lese nochmal Vers 9. Jesus sagt, ich weiß auch, wie sehr du von Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit in der Synagoge des Satans bilden. Die Gemeinde, sie litt unter Hohn, unter Spott und unter Verfolgung. Es ging an vielen Orten da in Kleinasien, ich hatte das versucht in der Einladung deutlich zu machen, von den heidnischen Mitbürgern aus, aber in Smyrna war die besondere Situation, diese Verfolgung, dieser Spott, dieser Hohn, er ging von den Juden in Smyrna aus. Man kann vermuten, dass die Juden in Smyrna einflussreich waren, dass sie Geld hatten und dass sie ihren Einfluss geltend machten zu Ungunsten der Gemeinde. Vielleicht wurden Christen, wenn sie nicht gleich ins Gefängnis geworfen wurden, enteignet. Ich weiß nicht, ob ihr den Gebetsbrief von Open Doors habt und regelmäßig lest und hoffentlich auch für die verfolgten Christen betet. Da steht immer mal wieder drin, dass man Christen ihr Eigentum weggenommen hat, ihre Häuser zerstört hat, sie vertrieben hat, man ihnen gekündigt hat und sowas erlebten die Christen in Smyrna auch. Und so wurden die Juden, Gottes eigenes Volk, zum Werkzeug Satans. An der Stelle ganz klar, dass das hier nicht in falschen Hals gerät. In den Jahrhunderten danach war es dann genau umgekehrt. Die Christen, das Volk Gottes, wurde zum Werkzeug Satans bei der Verfolgung von Juden. Und über die Jahrhunderte haben die Juden, hat das Volk Israel von Seiten der Christen viel mehr erlitten, als es umgekehrt der Fall gewesen ist. Völlig klar, beides nicht in Ordnung. Beides nicht das, was Gott wollte. Weder, dass damals die Juden die Christen verfolgt haben und natürlich auch nicht umgekehrt, dass Christen sich gegen Juden gewandt haben. Äußerlich gesehen war die Gemeinde in Smyrna fast am Ende. Aber der entscheidende Blick, der Blick von Jesus sagt, du bist reich. Und dabei sind wir bei der Frage, wer beurteilt das eigentlich? Was ist der Maßstab dafür, zu beurteilen, ob eine Gemeinde reich ist oder ob eine Gemeinde arm ist? Das begegnet uns nochmal im Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Das ist genau umgekehrt. Eine äußerlich reiche Gemeinde. Und Jesus sagt dir, du bist aber elend, nackt und bloß. Nur die Christen in Laodicea, sie haben es nicht gemerkt. Hier in Smyrna ist es andersrum, äußerlich nicht viel los, aber Jesus sagt, du bist reich. Warum? Sie hat Jesus. Und wer Jesus hat, so sagt es die Bibel, der hat damit das Leben, das ewige Leben. Diese Gemeinde, sie hat Vergebung ihrer Schuld. Sie sind Kinder Gottes und als Kinder sind sie Erben. Und dabei haben sie mehr, als alles Irdische jemals wert sein kann. Einer Gemeinde, die von ihren Nachbarn gelobt wird, aber die Jesus nicht hat, die ist letztlich gar keine Gemeinde. Und so können wir uns auch darüber freuen. Ich sagte ja, wir schauen noch in den Spiegel, wenn wir uns diese Gemeinden anschauen, darüber freuen, dass wir auch Jesus haben, das Leben, Vergebung, Kindschaft, Erbschaft und all das ist sehr viel mehr wert als aller äußerliche Reichtum. Die Gemeinde, sie wurde nicht nur bedrängt, sondern sie wurde vom Tod bedroht. Ich lese Vers 10a. Jesus sagt, doch du wirst noch mehr leiden müssen. Mal in Klammern. Auch die Evelyn bekommt, wenn ich das nicht vergesse, noch einen Vers mit einem Bibelspruch. Und wir suchen dann natürlich Bibelverse aus, wie der Herr es meine Hirte. Ne? Habt ihr schon mal eine Karte bekommen mit Offenbarung 2, Vers 10, wo drauf steht, du wirst noch mehr leiden müssen? Hättet ihr gern so eine Karte? So zum Geburtstag oder als Neujahrslos? Oder als Motto fürs ganze Jahr, du wirst noch mehr leiden müssen? Natürlich nicht. Und solche Verse suche ich nicht aus. Aber auch das gehört zur Wahrheit mit dazu. Manchmal ist das so. Manchmal müssen Christen noch mehr leiden. Wir dürfen hoffen und beten, dass Gott uns auch äußerlich es gelingen lässt. Aber die Garantie haben wir nicht. Manchmal ist die schlichte Wahrheit das, was hier auch die Gemeinde hört, du wirst noch mehr leiden müssen. Klammer wieder zu. Und Jesus sagt dann weiter, es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Wie gesagt, Jesus hat keinen äußerlichen Trost für die Gemeinde. Nicht, ist alles nicht so schlimm und auch nicht, morgen ist alles wieder gut. Nein, das Leid wird nicht nur nicht weggehen, sondern es wird zunächst mal schlimmer werden. Nicht nur Enteignung drohen, nicht nur Spott und Hohn, sondern Gefängnis und sogar der Tod. Schwer zu verstehen, noch schwerer zu akzeptieren. Aber es ist gut, wenn wir uns als Christen immer wieder deutlich machen, wir leben in der Ausnahmesituation. Wir sind die Ausnahme, dass es uns in Deutschland gut geht, dass wir nicht um unseres Glaubens willen verfolgt werden. Ja, es mag Leute geben, die finden das ein bisschen merkwürdig, dass ihr euch mit Religion abgebt. Und wenn die mitkriegen, dass ihr auch noch Geld spendet, dann finden die euch nicht nur merkwürdig, sondern so ein bisschen balla-balla. Und es mag auch sein, dass der eine oder andere schlecht über euch redet und euch das vielleicht auch deutlich macht. Aber keiner wird verfolgt. Niemand von uns sitzt im Gefängnis oder ist mit Gefängnis bedroht, aber nochmal, wir sind die Ausnahme. Ich erinnere nochmal an das Gebetsheft von Open Doors. Das ist die Regel in dieser Welt. Christen werden bedrängt und manchmal auch vom Tod bedroht. Die Feindschaft der Welt gehört laut Jesus dazu. Warum? Jesus sagt, haben sie mich verfolgt? Wie können sie euch dann in Ruhe lassen? Der Herr, Jesus und wir gehören zusammen. Und doch hat Jesus einen Trost für diese Gemeinde. 10 Tage lang werden sie bedrängt werden. Das heißt, Gott begrenzt diese Verfolgungszeit. Nochmal, dass wir nicht bedrängt werden, ist Grund zum Freuen und wir sollten das auch nicht suchen. Wenn man in die Kirchengeschichte hineinschaut, gibt es seltsame Auswüchse. In den ersten Jahrhunderten, das wisst ihr, wurden Christen oft verfolgt. Und dann sagte man, die Märtyrer, das sind die eigentlich Guten. Und die haben bei Gott einen besonderen Platz und das führte dann dazu, dass Christen sich nicht nur nach einem Martyrium sehnten, sondern das auch provozierten. Das ist nicht Sinn der Sache. Wir sollten uns nicht nach dem Leid sehnen, aber uns darauf einstellen, der Wind wird rauer. Wir sind schon so weit, auch in unserem Land, dass man sich vor Gericht verantworten muss, wenn man einfach nur Bibelverse in einen Laden hängt. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. Es gibt in Berlin eine koreanische Christin, die einen Imbiss betreibt und sie hat diesen ganzen Imbiss, kann man geschmackvoll finden oder nicht, den ganzen Imbiss vollgehängt mit Bibelversen. Einfach nur Zitate aus der Bibel. Und dann hat sie auch eine Stelle aus dem Alten Testament dahin gehängt, wo steht, Gott ist es ein Gräuel, wenn Leute homosexuell sind. Das hatte sie da einfach als Bibelzitat. Sie ist angezeigt worden und sie wurde vor Gericht gestellt wegen Volksverhetzung. Sie ist freigesprochen worden, Gott sei Dank. Aber sie musste sich verantworten dafür, dass sie einfach Bibelverse in ihren Laden gehängt hat. Nochmal, sehnt euch nicht danach. Seid dankbar dafür, dass es bei uns anders ist, aber behaltet im Hinterkopf, es kann sich auch für uns ganz schnell ändern. Die Gemeinde erlebt aber nicht nur, dass sie bedroht ist vom Tod, sondern auch, dass sie geborgen ist in Jesus. Wir kommen zur Selbstvorstellung von Jesus. Er stellt sich vor mit: Ich bin der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Jesus stellt sich nicht zufällig der Gemeinde in Smyrna so vor. Jesus erinnert an sein eigenes Leiden. Er wurde ja nicht nur getötet, sondern vorher verhöhnt und verleumdet. Er wurde verfolgt und verhaftet, er wurde ausgepeitscht und gefoltert und dann grausam am Kreuz getötet. Und dass Jesus sich so vorstellt, macht der Gemeinde deutlich: Ich kenne das. Ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich habe das selber erlebt, wie es sich anfühlt, wenn man verfolgt, gefoltert und bedroht wird. Und dieser Jesus kennt das Leid dieser Gemeinde. Und, das ist an dieser Stelle wichtig, Jesus steht weiterhin zu dieser Gemeinde. Und er sagt auch nicht das, was wir Menschen manchmal dann so zusagen, weil wir, geht mir selber so oft, keine gescheiten Worte finden, so nach dem Motto: Reiß dich zusammen und es ist ja alles nicht so schlimm. Wir kennen das, ne? Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, aber manchmal hilft es nicht. Es gibt Leid, da helfen solche Sprüche nicht. Es gibt Leid, da helfen auch keine Bibelverse. Jemanden, der eben einen Angehörigen unter tragischen Umständen verloren hat, dem hilft es nicht, wenn man ihm aus dem Buch Hiob zitiert: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ja, Hiob konnte das sagen, aber nicht jeder ist Hiob. Manchmal helfen solche Bibelverse eben auch nicht. Also Jesus sagt nicht: Reiß dich zusammen, streng dich mehr an. Er sagt: Ich weiß, wie hart du bedrängt wirst. Das ist manchmal der einzige Trost, den wir Menschen geben können, dass wir da sind, dass wir bei ihnen sind, dass wir bei ihnen aushalten, dass wir bei ihnen ausharren. Und auch dann, wenn sie auf die Frage, wie geht's dir, immer nur dasselbe sagen können: Mir geht's nicht gut. Und dass wir ihnen den Trost vermitteln: Jesus sieht dich, Jesus kennt dich. Jesus weiß um deine Situation, weiß um deine kleine Kraft und ermutet dir nicht mehr zu, als du tragen kannst. Es gilt auch heute für bedrängte Gemeinden und das gilt auch heute, wenn du persönlich bedrängt wirst. Und jetzt müssen wir mal das aufmachen. Die gute Nachricht ist: Dadurch, dass es draußen so kalt ist, müssen wir nicht so ganz so lange lüften. Die schlechte Nachricht ist: Es ist natürlich jetzt umso kälter. Ich glaube, ich kann euch versprechen, so kalt wie heute wird es dieses Jahr nicht mehr. Also jedenfalls nicht, bis es wieder Dezember wird. Also wir sind jetzt hier am Höhepunkt des Frierens. Eine Minute schaffen wir. Also Jesus sagt: Ich kenne dich. Und manchmal muss man Menschen einfach nur dazu gratulieren, dass sie am Abend durchgehalten haben in ihrem Leben mit Jesus. Das ist manchmal schon das, was nur möglich ist. Manche Menschen sitzen so tief im Leid. Manche Menschen werden so sehr bedrängt, dass das ist, was zählt. Du hast wieder einen Tag mit Jesus geschafft. Du bist wieder einen Tag weiter mit Jesus unterwegs gewesen und du hast wieder einen Tag länger deinen Glauben durchgehalten. Jesus hat dich diesen einen Tag durchgebracht. Und für morgen darfst du hoffen, dass Jesus es morgen auch wieder tut. Wir blicken nach vorn, natürlich, aber auf den Herrn, der gesagt hat: Eines Tages bei mir im Himmel wird alles Leid zu Ende sein. Noch nicht auf dieser Erde, und halte bis dahin durch. Und vor allen Dingen sagt dieser Jesus zu: Ich gehe mit. Jeden einzelnen Tag, ich gehe mit dir. Und die Gemeinde hat als viertens den zusätzlichen Trost: Sie lebt in Gott. Und damit blicken wir in das, was für die Gemeinde Zukunft ist, Vers 10 und Vers 11. Jesus sagt: Lass dich nicht erschrecken, ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Wie gesagt, kein Spaziergang. Und ich weiß nicht, ob wir gerne zu dieser Gemeinde in Smyrna dazugehört hätten. Also ich weiß jedenfalls, wenn ich das Gebetsheft von Open Doors lese, dass ich von Herzen dafür dankbar bin, dass ich nicht meinen Glauben in Syrien leben muss oder in Saudi-Arabien oder im Irak oder in Nigeria oder gar in Nordkorea, sondern hier in Freiheit. Also kein Spaziergang, was die Gemeinde erlebt. Ich glaube, es ist halt genug, ne? Bevor ihr so starr seid, dass das Fenster nicht mehr zukriegt. Kein Spaziergang, aber ein Weg mit Hoffnung. Aber wie bei allen Sendschreiben, auch wenn die Gemeinde in Smyrna nur gelobt wird, ist sie noch nicht am Ziel. Und deswegen ruft Jesus sie dazu auf, dass sie überwindet, dass sie durchhält, dass sie sich nicht schrecken lässt vom Tod. Gibt es Schlimmeres, als zu sterben? Gibt es Schlimmeres als den Tod? Die allermeisten Menschen würden wahrscheinlich sagen, nein. Aber wir als Christen wissen von Gottes Worte, ja, es gibt Schlimmeres als den Tod. Nämlich das, was die Bibel den zweiten Tod nennt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend. Es gibt einen ersten Tod. Das ist der Tod, der uns irgendwann erreichen wird, es sei denn, Jesus kommt vorher wieder, weil wir Menschen sind. Oder ich sage mal anders, weil wir leben. Steine werden nicht sterben. Warum sterben Steine nicht? Sie leben nicht. Alles, was lebt, stirbt. Das ist der erste Tod, der mit dem Sündenfall in die Welt gekommen ist. Und den können wir nicht vermeiden. Wie gesagt, es sei denn, Jesus kommt vorher wieder. Dieser erste Tod, das ist das, was den Christen in Smyrna angedroht wurde. Dieser erste Tod ist auch der Tod, der uns maximal erreichen kann durch Corona. Auch an dieser Stelle mal. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Wir sterben. Und dann sind wir bei Jesus, es sei denn, wir erleiden den zweiten Tod. Der zweite Tod ist von der Bibel her das, was die Menschen erleben, die dann, wenn sie mal vor Gott stehen, mit ihrem Leben nicht im Blut von Jesus oder nicht durch das Blut von Jesus gerettet werden. Das ist der zweite Tod, der nichts mit unserem natürlichen Sterben zu tun hat, sondern manchmal nennt man ihn auch den geistlichen Tod. Es ist die Entscheidung über Himmel und Hölle. Und da gibt es sehr erschreckende Bibelverse. Offenbarung 21, Vers 8, da steht, schlimm wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten, deren Leben in meinen Augen verabscheuungswürdig ist, die andere umbringen, sich sexueller Ausschweifung hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Auf sie und auf alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennenden Schwefel und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Will die Bibel uns erschrecken? Ja, ich hoffe doch. Ich hoffe doch, dass Menschen erschrocken sind über diese Aussicht. Es geht nicht darum, dass man Menschen Angst macht um der Angst willen. Das wäre ja fies. Es geht darum, Menschen Konsequenzen vor Augen zu stellen. Die Bibel zeigt ganz klar diese beiden Möglichkeiten, wie das Leben ganz am Schluss ausgeht. Entweder wir leben mit Jesus und dann sind wir im Himmel oder wir sterben eben diesem zweiten Tod. Wie entgeht man diesem zweiten Tod? Offenbarung 20, Vers 6 steht, glücklich, wer zu Gottes heiligen Volk gehört und an der ersten Auferstehung teilhat. Über diese Menschen hat der zweite Tod keine Macht. Ich sage es an dieser Stelle immer ganz gerne, falls ich es auswendig hinkriege, das mit einem Satz, der glaube ich von Werner Gitt ist, der sagt, wer nur einmal geboren ist, stirbt zweimal. Habt ihr? Wer nur einmal geboren ist, stirbt zweimal. Wer zweimal geboren ist, stirbt nur einmal. Ich erkläre es. Wer nur einmal geboren ist, also ganz natürlich, stirbt zweimal. Als Mensch, als Lebewesen und diesen zweiten Tod. Und wer zweimal geboren ist als Mensch und wiedergeboren, der stirbt nur einmal, nämlich diesen ersten Tod. Und der zweite Tod kann ihm nichts anhaben. Darum geht's. Und das ist das, was Jesus der Gemeinde in Aussicht stellt. Der Tod, der euch angedroht wird, braucht euch nicht zu erschrecken. Denn ihr wisst, ihr habt ewiges Leben. Dafür steht das Abendmahl, das wir jetzt gleich feiern. Und wozu Jesus, der auferstandene Herr, selbst dich und mich einlädt. Der auferstandene Herr, der von sich sagt, ich war tot und wurde wieder lebendig. Und der auch zu dir sagt, auch du warst tot und bist lebendig geworden. Und deswegen braucht dich der erste Tod nicht mehr zu schrecken. Das vergegenwärtigt uns das Sterben von Jesus, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern. Das stellt uns vor Augen, wir werden diesen zweiten Tod nicht sterben, sondern eines Tages, wie es Jesus sagt, mit ihm zusammen im Reich seines Vaters zu Tisch sitzen und mit ihm zusammen dankbar Abendmahl feiern. Amen. Wir hören ein Lied als Hinführung auf die Mahlfeier.